Kriegsdienst. Es ist ein hochbrisantes Thema, glaube ich. Es ist ein Thema, wo man ein Stück weit vielleicht auch sensibel drangehen sollte. Ein Thema, das ja schwierig, kontrovers ist. Und wenn man so in die Kirchengeschichte schaut, ein Thema, wo man sich eigentlich ja seit Jahrtausenden zwischen verschiedenen Polen bewegt hat. Mal hat man es ganz stark auf so gesehen und dann wiederum ganz stark anders gesehen und irgendwann dazwischen hat man irgendwie es irgendwie dazwischen gesehen. Also es ist ein Thema mit unglaublich vielen Facetten, mit vielen Abwägungen. Klar, meine Erkenntnis ist Stückwerk auch in dieser Frage. Ich bin da nicht der große Meister, der sich da, wer weiß, wie auskennt. Aber trotzdem möchte ich mit uns mal in dieses Thema hineingehen, dass wir uns dem Thema mal etwas annähern und dass wir mal schauen, was sagt die Bibel dazu, wie kann man dieses Thema einordnen und wie können wir Christen mit diesem Thema umgehen. Ich glaube, jede Gemeinde hat seine Geschichte, jede Geschichte hat seine Tradition und jede Generation hat auch ein Stück weit die Aufgabe, ein Stück weit anhand der Bibel gewisse Themen neu zu betrachten, um Stellung beziehen zu können. Ja, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Und gerade wenn es um das Thema Kriegsdienst geht, ist es ein Thema, das auch über die Generation hinweg immer wieder neu betrachtet wurde und wo man immer wieder auch gewisse Erkenntnisse hatte, die man dann dementsprechend auch in die Tat umgesetzt hat, im Gemeindeleben oder im persönlichen Leben. Und ich glaube, gerade die aktuelle Situation in der Ukraine zeigt eben diese ganz, ganz große Spannung, mit der wir es bei diesem Thema zu tun haben. Ja, viele Mennoniten beispielsweise, die verweigern kategorisch jeden Kriegsdienst und für sie kann es keine Option sein oder ist es keine Option, in den Krieg zu ziehen. Ja, viele verstecken sich, sie werden vielleicht eingezogen, aber sie sind nicht bereit, in den Krieg zu ziehen. Andere wiederum, wo wir auch sagen würden, das sind wiedergeborene Christen, sind im Krieg. Und sicherlich habt ihr auch in den letzten Monaten vielleicht Berichte in Gesprächen mitbekommen, wo eben Glaubensgeschwister sich entschieden haben, in der Ukraine für ihr Land zu kämpfen und sich dafür einzusetzen. Und teilweise, das habe ich mitbekommen in den letzten Monaten, ich kann nicht genau zuordnen von wem, habe ich es mitbekommen, dass teilweise in verschiedenen Uniformen sich auf einmal Leute gegenüberstehen, die sich vorher gut gekannt haben, aber jetzt unterschiedliche Uniformen tragend auf einmal gegeneinander sind. Und dann stellt sich eben die Frage, wie gehen wir mit diesem Dilemma um? Wie kann ich als Christ mit diesem Thema umgehen, wenn beispielsweise ich als Christ jemanden im Krieg töten würde? Könnte ich überhaupt damit umgehen? Mache ich mich der Person gegenüber schuldig? Oder wenn ich nicht eingreife, mache ich mich vielleicht dann schuldig, wenn unschuldige Menschen vielleicht ums Leben kommen, Kinder, Frauen, die vielleicht nicht ums Leben gekommen wären, wenn ich eingegriffen hätte? Also es ist eine ethische Frage, ganz, ganz stark. Wie verhalte ich mich im Endeffekt dem Willen Gottes gemäß so, dass ich dem Wort Gottes, ja, oder dem Willen Gottes wirklich so nahe wie möglich komme? Darauf werde ich am Ende dann nochmal eingehen. Ja, kann ich als Christ bei einem militärischen Angriff dabei sein? Vielleicht als Sanitäter dabei sein oder als Soldat vielleicht sogar dabei sein? Wenn dadurch vielleicht ein Terrorist, irgendein Tyrann, irgendein Diktator getötet wird und vielleicht dadurch dann viele Menschen am Leben bleiben, wenn er aus dem Weg geräumt wird? Es sind ganz, ganz viele Fragen, die sich mit dem Thema Kriegsdienst auftun. Und wir wollen uns versuchen, der einen oder anderen Frage etwas anzunähern, auch wenn es vielleicht nicht die ultimative Antwort zu diesem Thema gibt. Ja, aber sicherlich habt ihr alle den Begriff Pazifismus schon mal gehört. Ich habe uns mal eine Definition mitgebracht. Pazifismus von lateinisch Pax, Frieden, und facere machen, tun, handeln, ist eine weltanschauliche Strömung, die jeglichen Krieg als Mittel der Auseinandersetzung ablehnt und den Verzicht auf Rüstung und militärische Ausbildung fordert. Also erstmal etwas, was wirklich gut ist. Krieg soll es nicht geben, der Frieden soll herrschen, ein Miteinander soll herrschen, Menschen sollen nicht unschuldig ihr Blut vergießen und man setzt sich wirklich dafür ein, Frieden zu machen, ja, im Sinne des Friedens zu handeln. Und dann gibt es eben eine ganze Palette unterschiedlich motivierten Pazifismus. Ja, ich möchte auf zwei ganz kurz eingehen. Es gibt zum einen den bürgerlich motivierten Pazifismus. Das heißt, seit dem 19. Jahrhundert gibt es viele Länder in der Welt, wo sich eben gewisse Vereine gegründet wurden. Und diese Vereine haben sich auf die Flagge geschrieben: Wir wollen uns für den Frieden einsetzen. Ja, also der Mensch, der entwickelt sich immer weiter. Und weil der Mensch sich weiterentwickelt, braucht es eine übergeordnete Instanz, die da, wo es eben vielleicht Unfrieden gibt, für den Frieden einsetzt, die da quasi so eine Art Gremium sind, wie auch immer. Also so eine überstaatliche Organisation. Und diese Bewegung hat eben auch viel geleistet in den letzten Jahrzehnten, durch Vorträge, durch irgendwelche Veröffentlichungen und vieles, vieles mehr. Und dann gibt es eben auch den religiös motivierten Pazifismus. Ja, und da gehören unter anderem auch die Mennoniten dazu. Ja, es gibt auch in der Kirchengeschichte verschiedene weitere Strömungen, die Franziskaner, die Hussiten, die Hutterer und einige mehr, die auch diesen religiös motivierten Pazifismus eben gelebt haben, propagiert haben und eben gesagt haben: Wir schließen den Kriegsdienst komplett aus. Wir halten uns aus der Politik raus und wir schließen auch den Kriegsdienst komplett aus, weil wir den Auftrag Gottes im Reich Gottes sehen. Da müssen wir uns einsetzen und da für unser ganzes Leben investieren. Es gibt noch weitere Arten von Pazifismus, aber vielleicht diese beiden, dass wir das mal gehört haben. Und wenn wir uns dann eben unsere eigene Geschichte anschauen, auch ein Stück weit die Geschichte der Mennoniten, was hat sie geprägt, wie haben sie dieses Thema im Laufe der Jahrhunderte verstanden, dann kann es für uns eine Hilfe sein, auch unsere eigene Geschichte ein Stück weit zu verstehen. Ja, gerade in der Reformationszeit gab es ja dann ganz verschiedene Strömungen. Es gab die Reformierten, die Lutheraner, es gab die Mennoniten. Und die Mennoniten hat unter anderem eben ausgemacht, dass sie natürlich hin zum Glauben, weg von der Werksgerechtigkeit, aber dass sie eben auch ganz, ganz stark die Wehrlosigkeit hochgehalten haben. Und sie wurden auch unter anderem natürlich aufgrund ihrer neuen Glaubensüberzeugungen, aber auch aufgrund dieser Überzeugung der Wehrlosigkeit stark verfolgt. Ja, viele mussten ihr Leben lassen, weil sie eben überzeugte Pazifisten waren. Ja, Gewalt, Zitat, soll nicht mit Gewalt beantwortet werden. Ja, nach dem Motto: Wenn dir einer auf deine rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die linke an. Das ist das, was auch viele ganz praktisch gelebt haben und wofür sie wirklich auch gelitten haben, bereit waren zu leiden, um des Herrn willen, weil es eine Glaubensüberzeugung für sie war. Menno Simon schrieb damals: Die wahren Christen, also der Begründer der Mennoniten, die wahren Christen wissen von keiner Rache. Sie fassen ihre Seelen mit Geduld, sie brechen den Frieden nicht und würden sie auch mit Feuer und Schwert versucht. Also hier sehen wir diese absolut tiefe Glaubensüberzeugung bei Menno Simons: Gott allein ist die Rache. Der Mensch hat nicht das Recht dazu. Und er sagt hier sogar: Die wahren Christen. Und dann führt das etwas später weiter aus, geht einen Schritt weiter und sagt: Eisen, Metall, Spieße und Schwerter lassen wir denjenigen, die leider Menschen- und Säueblut im gleichen Wert erachten. Also ein wahrer Christ für ihn kann kein Soldat sein. Das ist Aufgabe von den Ungläubigen. Und das ist, finde ich, eine sehr harte Aussage, auch ein starkes Urteil über Menschen, die vielleicht im Kriegsdienst gestanden haben, die auch vielleicht wirklich von Jesus Christus, vom Evangelium überzeugt waren. Aber das ist seine Aussage. Und damals auch die ganzen reformierten Theologen, die haben sich immer sehr, sehr, sehr eindeutig zu ganz vielen Themen positioniert. Und damit hat man eben auch dann für Aufsehen gesorgt, aber sie standen auch für ihre Positionen ein. Und wenn wir dann in die Geschichte weitergehen, dann haben wir es ja vor ein paar Wochen hier gehabt, den Vortrag über die russlanddeutsche Geschichte, dann war eben Katharina die Zweite da, die dann 1762 bis 64 eben große Versprechen gegeben hat, dass wenn eben die Ausländer da in die Ukraine kommen, nach Russland kommen, dass sie dann eben Land bekommen, dass sie gewisse Vorzüge haben. Und sie hat eben auch das Versprechen gegeben, dass sie keinen Kriegsdienst leisten müssen. Und das war eben ein sehr, sehr attraktiver Gedanke für viele, die sich dann entschlossen haben, ja, wenn das so ist, dann gehen wir hin und dann profitieren wir eben von diesen Gnadenprivilegien, die gewährt wurden. Und so haben sich viele, viele auf den Weg gemacht, Bauern, Handwerker, und haben eben auch Land und vieles mehr bekommen. Und ja, 30 Jahre wurden sie von Steuern, von Abgaben befreit, für immer eben vom Kriegsdienst. Und das war eben für viele sehr, sehr attraktiv. Und das ist ja auch ein Stück weit die Geschichte von vielen unserer Vorfahren. Ja, nur 20 Jahre später kam dann Friedrich Wilhelm II. Auf den Thron. Und er sagte dann beispielsweise, dass die Mennoniten, die in Preußen wohnten, jetzt nur noch Land, Grund, Boden bekommen würden, wenn sie bereit sind, in den Krieg zu ziehen. Ja, 20 Jahre vorher für immer das Versprechen und jetzt wird das Versprechen umgekehrt und er sagt, ihr bekommt Land, aber ihr sollt in den Kriegsdienst ziehen. Für viele strenggläubige Täufer, Mennoniten, war das ein absolutes Tabu und sie haben gesagt, nein, da machen wir nicht mit, dann verzichten wir auf das Land. Andere wiederum, die haben angefangen, über dieses Thema ein Stück weit neu zu denken und haben sich dann tatsächlich auch darauf eingelassen, um eben an Grund und Boden zu kommen. Und so wurde die Position zum Teil langsam angefangen aufzuweichen. Und im Laufe der Jahre sollten die Mennoniten dann immer mehr Kriegsdienst leisten, aber es wurde auch gesagt, ihr braucht es nicht tun, wenn ihr bereit seid, Ausgleichszahlungen zu leisten. Und viele haben das dann gemacht. Sie haben dann bezahlt, damit sie eben auch dem Glauben gemäß nicht in den Krieg ziehen brauchten. Und so haben eben viele absolut fest an ihrer Überzeugung festgehalten. Das darf für uns keine Option sein. Und dann gab es eben auch viele, die es eben nicht verstanden haben, wo Verfolgung, Inhaftierung und vieles mehr wiederum zugenommen haben und der Gegenwind auch gegenüber Mennoniten sehr, sehr stark zugenommen hat. Im 19. Jahrhundert wurde dieses Privileg zum Teil dann von Mennoniten selber aufgegeben oder mehr und mehr aufgeweicht, weil sie auch quasi gewisse Rechte, die allen Bürgern galten, sie wollten auch in den Genuss derselben Rechte kommen. Und das stand eben in Konkurrenz zu dem Denken, was eben auch viele, viele Jahre sie als Bewegung geprägt haben, ja, die Gewaltlosigkeit. Und eben dann im Ersten, im Zweiten Weltkrieg gab es eben viele, die im Krieg eben mitgewirkt haben. Es war nicht unbedingt, dass sie als Soldaten im Krieg waren, aber in zweiter Reihe, vielleicht als Sanitäter, vielleicht als Leute, die irgendwie gekocht haben, vielleicht was es auch alles braucht. Ja. Aber es gab viele Mennoniten, die dann auch mit beteiligt waren. Die Vereinigung der Deutschen Mennonitengemeinde sagte, die ganze wehrfähige Mannschaft unserer Gemeinden unter den Waffen stand, auch wenn sie meist nicht den direkten Dienst an der Waffe wählten. Also das, was ich eben gesagt habe, ja, in der zweiten Reihe. Fernando Enz, der sich auch ausführlich damit beschäftigt hat, mit diesem Thema, er schreibt, noch vor der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im Dritten Reich hatten die deutschen Mennoniten den gemeindlichen Anspruch auf Wehrdienstverweigerung aus eigenen Stücken aufgegeben und es dem Gewissen der einzelnen Gemeindeglieder überlassen, sich für oder gegen den Wehrdienst zu entscheiden. Die Gemeinden selbst haben die Preisgabe der täuferischen Gewaltlosigkeit nicht mehr zum Anlass von Bann, Meidung oder Spaltung genommen. Also bis dahin war es in vielen Teilen tatsächlich so bei dieser Vereinigung, dass man dann ausgeschlossen wurde, unter dem Bann war oder dass man sich einfach von denen getrennt hat, die eben anders gedacht haben. Und hier sehen wir ein Umdenken innerhalb beispielsweise dieser Vereinigung der Deutschen Mennonitengemeinde. Ja, was genau zu dieser Sinnesänderung führte, vielleicht einfach die Situation, wenn das eigene Heimatland dann angegriffen wird, wenn man das Leid, wenn man die Millionen Toten um sich herum sieht, dass man da vielleicht neu reflektiert hat, weil man, was auch immer die Gründe dazu waren, vielleicht Verfolgung, die vielleicht auch dadurch erlebt wurde. Aber nach den beiden Weltkriegen war es dann so, dass dann die Mennoniten grundsätzlich sich den Ursprüngen wieder mehr angenähert haben und gesagt haben, wir möchten eine Strömung sein, die sich wirklich aktiv für den Frieden einsetzt. Ja, eine Kirche des Friedens, also Wehrlosigkeit hochhalten, aber nicht mehr mit derselben Vehemenz, wie es vielleicht damals ein Menno Simon getan hat. Und heute ist es eben auch in der Mennonitenbewegung nicht mehr so komplett einheitlich, wie es viele Jahre war. Da gibt es eben auch eine große Bandbreite in der Sichtweise. Manche sagen, wir lehnen es kategorisch ab. Jemand, der Soldat ist, kann nicht Teil der Gemeinde sein. Andere wiederum sagen, das ist eine Gewissensfrage. Das muss jeder mit Gott selbst, mit dem Wort Gottes beantworten. Und da fand ich es ganz interessant, habe ich mal die Begründung der Mennonitenbrüdergemeinde in Bielefeld, also der Heinrich Klaassen, der war ja zu der Einsegnung von Christian hier, und die haben eine Stellungnahme verfasst, die ich uns mal vorlesen möchte. Da ist es tatsächlich so, man kann nicht Gemeindemitglied sein, wenn man Soldat ist, beispielsweise. Und sie argumentieren folgendermaßen. Ich habe uns das auch mitgebracht. Der erste Punkt, Christus ist das Leben. Christus ist gekommen, damit Menschen Leben in Fülle haben, Johannes 10. Dort, wo der Tod herrscht, bringt er das Leben. Wo Finsternis ist, bringt er das Licht. Wo Menschen keinen Ausweg sehen, zeigt er die Perspektive. Er ist das Leben, das Gott gibt. Deshalb lehnen wir alles ab, was Perspektivlosigkeit, Leid, Gewalt oder gar den Tod bringt und setzen uns dafür ein, dass Hoffnung, Frieden, Versöhnung mit Gott und miteinander möglich werden. Diese Ziele werden für uns nicht durch das Militär, sondern durch das Friedenszeugnis Christi erreicht. Deshalb lehnen wir einen Einsatz im Militär für unsere Mitglieder ab. Also grundsätzlich kann ich erstmal mit vielen dieser Gedanken absolut mitgehen. Christus ist das Leben. Jesus will die Fülle geben. Dort, wo der Tod herrscht, bringt Jesus das Leben. Also zu all diesen Dingen, ja und Amen. Zu der Schlussfolgerung werde ich ganz am Ende noch kurz was sagen. Sie sagen als zweites, Christen sind Friedensstifter. Für uns sind Leben und Lehre Jesu Maßstab für unser Handeln. Dabei unterscheiden wir nicht zwischen zivilen und militärischen, staatlichen oder privaten Bereichen. Seine Aufforderung zu Gewaltverzicht und Feindesliebe, Matthäus 5, wie sie in der Bergpredigt formuliert werden, sind für uns Kennzeichen eines Nachfolgers Jesu, denn selig sind die Friedensstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Es ist daher für unser Schrift- und Gemeindeverständnis undenkbar, dass es Mitglieder in der Gemeinde geben kann, die sich freiwillig über das Vorbild und den Auftrag Jesu hinwegsetzen und einen freiwilligen Wehrdienst ableisten oder sich gar dem Militär verpflichten. Ich würde auch hier wieder sagen, vom Kerngedanken, Christen sind Friedensstifter, würde ich 100% mitgehen. Mit der Schlussfolgerung, dass es undenkbar ist, Teil einer Gemeinde zu sein, wie gesagt, am Ende noch mal kurz was dazu. Die Gemeinde ist ein Beispiel gelebten Friedens. Drittens, während die meisten Kirchen auf den Staat verweisen, den Gott eingesetzt hat, um dem Bösen Einhalt zu gebieten, ich denke, die beziehen sich hier auf Römer 13, und sich deshalb auch größtenteils für den Einsatz von Christen im Militärdienst aussprechen, wählten die täuferisch geprägten Gemeinden einen anderen Weg. Sie verwiesen bei der Lösung von Konflikten auf den Staat und den Krieg, nicht auf den Staat und den Kriegsdienst, sondern auf die Friedensinitiative Gottes, wie sie in Christus sichtbar wurde und seiner Gemeinde gelebt wird. Christus ist unser Friede, der aus Menschen verschiedener Herkunft, Kultur und Gesellschaft Brüder und Schwestern macht. Die Kirche ist das Friedensprojekt Gottes. Hier können Menschen lernen, wie Konflikte gewaltfrei gelöst werden und wie Frieden in der Welt durch Zeugnis und Verkündigung geschaffen wird. Aufgrund des Friedensbeispiels und Auftrags der Gemeinde halten wir es für falsch, wenn Mitglieder sich gleichzeitig im Militär engagieren. Auch hier würde ich sagen, das sollen wir sein. Das ist unser primärer Auftrag auch als Gemeinde. Wir sollen ein Beispiel gelebten Friedens sein. Die Friedensbotschaft Jesu, das Evangelium, das muss hinaus in alle Welt, ohne Wenn und ohne Aber. Und ein letzter Punkt, ein kürzerer Punkt, Jesu Gebet, unsere Identität, wie im Himmel, so auf Erden, so nennen die das. Da heißt es, für uns ist nicht Krieg die Lösung für Konflikte, sondern die Vergebung durch Jesus Christus. Wir schauen nicht auf die Welt, wie sie seit dem Sündenfall aussieht, sondern wie Jesus es sieht. Amen dazu. Wir denken nicht von der gefallenen Schöpfung her, sondern vom anbrechenden Reich Gottes. Mit Jesus kommt der Himmel zu uns und Frieden kann schon jetzt bruchstückhaft gelebt werden. Wir geben mit unserem Leben einen Vorgeschmack auf den Himmel und deshalb ist Wehrdienst für uns keine Option. Ich habe gedacht, das ist für uns vielleicht wirklich interessant zu sehen, wie eine Gemeinde, mit der wir wirklich eng und sehr gut zusammenarbeiten, arbeiten, diese Frage für sich beantwortet. Und ich finde, es ist völlig in Ordnung und es ist gut so, dass sie sich diesem Thema annähern, dass sie sich da Gedanken gemacht haben, dass sie sich ganz klar positionieren und jeder in der Gemeinde weiß ganz klar, das ist die Stellung, die wir als Gemeinde dazu haben. Ich möchte mit uns einmal in die Bibel schauen, einige Verse lesen. Ich glaube, ich brauche das jetzt gar nicht so intensiv zu machen, weil vieles von dem, was ich jetzt an Versen auch genommen hätte, ist eigentlich in der Stellungnahme der Mennonitenbrüdergemeinde schon zum Ausdruck gekommen, dass wir Christen Friedensstifter sind und vieles, vieles mehr. Aber trotzdem einige Verse aus dem Neuen Testament. Da kommen jetzt Soldaten zu Jesus und Jesus fängt an, mit ihnen zu sprechen und sagt, oder die Soldaten fragen ihn, was sollen wir tun? Und Jesus sagt zu den Soldaten, tut niemand Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Also er spricht hier ganz konkret zu Soldaten, und die in einem gewissen Stand sind. Und in diesem Stand sollen sie etwas tun und etwas nicht tun, was sie vielleicht bis dahin getan haben. Auf diesen Vers werde ich später nochmal zu sprechen kommen, was Jesus da sagt. Aber es wirkt erstmal so, tut niemanden Gewalt an. 1. Korinther 13. Ich könnte das ganze Kapitel lesen, ich lese nur drei Verse. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnisse und allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und mein Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Allein von 1. Korinther 13 verbietet 1. Korinther 13 nicht kategorisch den Kriegsdienst? Fragezeichen. Kann ich als Christ im schlimmsten Fall jemanden töten, nur weil er eine andere Uniform trägt? Fragezeichen. Kann ich es tun, nur weil der Staat es mir befiehlt? Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jetzt kommt eine Verschärfung. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete ihm die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass ihn auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Gut und Böse und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Man könnte allein anhand dieser Stelle sicherlich eine Lehre der Gewaltlosigkeit ableiten. Und der Anspruch, der ist schon ein gewaltiger. Ja, da soll ich dem, der vielleicht eine andere Uniform trägt, der vielleicht bemüht ist, meine Familie auszuradieren, auszulöschen, lieben? Das ist ein gewaltiger Anspruch. Und dann eine letzte Stelle aus Römer 12. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihm, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Auch ein sehr, sehr wichtiger Vers. Jesus sagt, die Rache ist mein. Es gibt seit kurz nach der Schöpfung gibt es Kriege auf der Welt. Aber zu wissen, Gott steht trotzdem in seiner Souveränität über allem und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Die Rache ist mein. Es Gott zuzugestehen, ist ein elementar wichtiger Gedanke, den wir auf jeden Fall mit berücksichtigen müssen. Und dann gibt es natürlich das Gebot, du sollst nicht töten. Ich könnte jetzt natürlich viele, viele weitere Verse aufzählen, die alle in diese Richtung gehen. Ja, wir Christen, wir sollen uns für den Frieden einsetzen, zuallererst für den Frieden mit Gott. Wir sollen die Feinde lieben. Das ist die eine Seite. Ich möchte, und da bin ich voll überzeugt, und da stehe ich zu 100% hinter. Aber dann gibt es eben auch die andere Seite, und da möchte ich uns auch mal so ein bisschen versuchen, mit reinzunehmen. Du sollst nicht töten. Ich glaube, dieser Vers, der ist absolut klar und der ist universell. Wir sollen nicht töten, Punkt, Ausrufezeichen. Ja, aber dieses Gebot aus 2. Mose, das ist ein Schutzgebot, so verstehe ich das. Ja, es wird nicht generell der Einsatz von Waffen hier an dieser Stelle verboten, sondern wir haben vor ein paar Wochen über die Todesstrafe nachgedacht. Wir lesen im Alten Testament immer wieder über Waffen. Petrus hat eine Waffe mit sich getragen, der diese Waffe falsch eingesetzt hat und dem Malchus das Ohr abgeschlagen hat. Auch bei dem Befehl, bei dem Missionsbefehl lesen wir eben auch davon, dass davon von ja, redet Jesus auch von Waffen. Also Jünger hatten zum Teil Waffen da, vielleicht weil es einfach gefährlich war, wilde Tiere, was auch immer. Also es ist hier bei dem, du sollst nicht töten, nicht der generelle Einsatz von Waffen verboten, sondern ich glaube, es geht hier wiederum um den Schutz des Lebens. Ja, man soll sich für das Leben, für Frieden, für Ordnung einsetzen. Aber meint dieser Vers, du sollst nicht töten, dass man sich auch in einem Krieg nicht verteidigen darf? Ja, wenn oder meint es eher, wenn jemand wirklich verbrecherisch, hinterlistig mordet, ist das vielleicht damit gemeint? Und ich glaube, es ist eher das Zweite gemeint. Ein einzelner Mensch hat nicht das Recht, über das Leben eines anderen zu verfügen oder zu entscheiden. Ja, und das gilt eben auch bei ungeborenen Leben, bei Sterbehilfe und so weiter. Und ich glaube, wir Christen, wir brauchen diese inhaltliche Grundhaltung, wir sind Friedenstifter. Wir sollen mit allem, was Gott uns gegeben hat, den Frieden in die Welt hinaustragen. Aber dennoch ist die Frage doch etwas komplexer. Ja, im Alten Testament gibt es den ein oder anderen Krieg, den Gott mit seinem Volk bestreitet, weil er eben ein ganz konkretes Ziel hat. Er hat ein Land für das Volk und dieses Land wird eingenommen, damit, das ist nochmal ein Thema für sich. Ich habe zunächst angefangen, dieses Thema vorzubereiten, dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es eigentlich ein anderes Thema ist, Kriegsdienst. Kann ich vielleicht auch nochmal machen. Auf jeden Fall gibt es im Alten Testament unglaublich viele Kriege. Die Geschichte ist gekennzeichnet von Kriegen. Und auch im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus immer wieder Soldaten anspricht, aber dass weder Jesus noch die Apostel den Soldatendienst in irgendeiner Weise verbieten. Sie sollen vielmehr in dem Stand, in dem sie sind, Christus treu sein, ihm alle Ehre erweisen, sich für das Gute, für den Frieden einsetzen, in dem Stand, in dem sie sind. Und dann gibt es eben diese ganz, also wir finden nicht die Aufforderung, dass Jesus beispielsweise zu einem Soldaten sagt, und jetzt, weil du mich liebst, weil du mir nachfolgst, jetzt quittiere deinen Dienst als Soldat, sondern fülle deine Aufgabe redlich aus. Ich komme gleich nochmal auf Lukas zu sprechen, auf den Vers. Dann gibt es die ganz bekannte Stelle eben zur staatlichen Gewalt, die Stellung zur staatlichen Gewalt. Wie stehen wir Christen gegenüber der staatlichen Gewalt? Römer 13. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widersteht Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstehen, werden ihr Urteil empfangen. Also eine gewisse Verpflichtung, sich der Obrigkeit nicht zu widersetzen, sonst wird es ein Urteil geben. Denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr enthalten. Und jetzt ein entscheidender Vers, denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener auf diesen Dienst beständig bedacht. Ich finde die Verse hochinteressant. Es gibt eine Obrigkeit, die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, die Obrigkeit muss Entscheidungen treffen und wir haben eine Aufgabe, uns der Obrigkeit nicht zu widersetzen. Dann wird gesagt, die Obrigkeit hat die Macht, sie trägt das Schwert und dementsprechend auch Entscheidungen zu treffen, wo das Schwert dann gebraucht wird. Und jetzt, wie gehen wir damit um? Und jetzt merken wir die Spannung. Auf der einen Seite, liebe deine Feinde, auf der anderen Seite, der Obrigkeit ist das Schwert gegeben. Inwiefern betrifft es uns Christen? Ich komme nochmal auf Jesus zurück. Wie geht er mit Soldaten im Neuen Testament um? Für Jesus war es nie ein Hindernis, dass Soldaten beispielsweise zu ihm gekommen sind. Zu ihm sind alle gekommen. Und er hat ihnen das Evangelium verkündet und Menschen, auch viele Soldaten, sind zum lebendigen Glauben gekommen. Also es war kein Hindernis, dass jemand ein Soldat war, ins Reich Gottes zu kommen. Von daher würde ich da mit Menno Simons nicht mitgehen. Ja, der Hauptmann, der mitbeteiligt war, dass Jesus ans Kreuz genagelt wird, er sagte, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Also er hat eine gewisse Gotteserkenntnis, eine Christuserkenntnis, aber wir lesen nichts davon, dass er seinen Dienst quittiert hat. Ja, der Hauptmann von Kapernaum, über den sagt Jesus, also er ist Soldat. Und über ihn sagt Jesus, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Ich finde es bemerkenswert, über einen Soldaten so etwas zu sagen. Jesus sagt nicht, dass dieser Hauptmann seinen Dienst quittieren soll. Soldaten, finde ich ganz spannend, sind Teil der ersten Gemeinde gewesen. Ja, also in Apostelgeschichte 10 lesen wir von dem Hauptmann Cornelius, von dem, wie er zum Glauben kommt, wie er getauft wird. Und ich gehe davon aus, dass er in seinem Stand auch weiterhin geblieben ist. Ja, der Kerkermeister von Philippi, ja, als Heidenchrist bekehrt er sich zu Jesus Christus und wird auch Teil der Gemeinde Jesu. Auf einmal hat man Judenchristen, Heidenchristen und auf einmal sind Soldaten in den Reihen der Gemeinde. Finde ich ganz spannend. Also sie kommen zum Glauben. Und dann, glaube ich, aus dieser Perspektive ist Lukas 3, Vers 14 zu verstehen. Ja, wo die Soldaten Jesus fragen und er ihn, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemanden Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Also das, was sie vorher nicht getan haben, sie haben sich nicht genügen lassen an dem Sold, sondern sie haben dann vielleicht Leute bedroht, irgendwelche Erpressungen oder sonst irgendetwas gemacht oder einfach jemand Gewalt angetan, Unrecht getan, um sich in eine bessere Position zu bringen. Und das ist nicht in Ordnung. In dem Stand, wo ihr seid, lebt dem Glauben gemäß. Ich glaube, dass das ist, was Jesus sagen wollte. Und der Beruf des Soldaten war eben für die damalige Zeit ein notwendiger Beruf, nicht unbedingt für das Reich Gottes. Da würde es nicht gebraucht werden, wenn Gott herrschen würde. Und dann eben fand ich ganz interessant, wie die Apostel, wie Jesus damit umgehen, dass sie Teil der Gemeinde waren. Und wenn wir dann in die Kirchengeschichte schauen, dann sehen wir, dass die ersten größeren Kirchenväter die Sichtweise hatten, dass der Glaube, das Evangelium und Kriegsdienst überhaupt nicht miteinander vereinbar waren. Und das ist auch eine Sichtweise, die hochgehalten wurde, die angenommen wurde, bis dann einige Zeit später, 3., 4. Jahrhundert bis zur konstantinischen Wende, es eben den großen Kirchenvater Augustinus gegeben hat, der eben diesen Begriff des gerechten Krieges ein Stück weit geprägt hat. Haben wir vielleicht hier und da schon mal gehört. Und er hat viel zu diesem Thema geschrieben, sich intensiv auseinandergesetzt. Und er sagt unter anderem, dass Gott eben mit Kriegen das Ziel oder den Zweck verfolgen kann, dass eben der Sünder oder die Menschen bestraft werden. Also so eine Art Zuchtmittel. Ja, Zitat, wir verehren den Gott, der auch bei Kriegen, wenn das Menschengeschlecht durch dieses Mittel gebessert und gezüchtigt werden muss, den Anfang, Fortgang und Ende leitet. Ja, also für ihn ist Krieg immer eine Folge der Sünde und es braucht eben bestimmte Kriterien und wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann darf man sich auch in einen Krieg begeben, in einen gerechten Krieg, wie er das dann eben benennt. Also gerechte Kriege sind eben Kriege, die eben einen guten Grund, einen gerechten Grund aufweisen, Unrecht zu vergelten. Und für Augustinus ist es durchaus in Ordnung, wenn ein Staat sagt, wir werden angegriffen und wir wollen uns jetzt verteidigen, dass sie dann auch das Recht haben, sich zu verteidigen. Und da sind für ihn eben auch Christen gefordert. Aber ich glaube, noch viel mehr geht es ihm einfach darum, dass durch die Sünde entsteht ja ein Krieg. Ohne Sünde würde es keinen Krieg geben. Und der gerechte Krieg kann eben dazu dienen, dass die Sünder, also die jetzt den Krieg begonnen haben, durch diesen gerechten Krieg gebessert werden oder zur Strafe gezogen werden, ja gezüchtigt werden, um vielleicht umzudenken. Also ihm geht es gar nicht so sehr um Politik, um Recht in dem Sinne, in erster Linie, sondern ihm geht es vielmehr um die Moral, um die Theologie dahinter. Ja, der Sünder muss einer gerechten Strafe unterzogen werden. Aber für ihn war es eben klar, wenn es einen gerechten Krieg geben soll, dann braucht es ganz klare Kriterien und die müssen im Blick behalten werden, dass das Ding nicht aus dem Ruder läuft. Und den muss derjenige im Blick behalten, der eben auch die Autorität dazu hat. Ja, die Bedingung, Zitat, also für den rechten Krieg, gerechte Kriege dürfen nur auf Anweisung eines Staatsoberhauptes oder auf Geheiß Gottes geführt werden. Kriege, die Gott ausruft, sind per Definition gerecht, während das Staatsoberhaupt gerechte Gründe vorweisen soll. Ja, also wenn es wirklich gerechte Gründe sind und nicht nur irgendwelche wirtschaftlichen Interessen, um die es ja ziemlich häufig bei Kriegen geht, dann können eben laut Augustinus christliche Soldaten entlastet werden von der Verantwortung, von der moralischen Verantwortung, weil eben der Christ verpflichtet ist, dem Staat untertan zu sein, sich dem Staat unterzuordnen. Und von daher muss so ein Krieg immer das Ziel haben, zum Frieden zu führen. Es muss Stabilität, Ordnung hergestellt werden. Das ist so das Kriterium für Augustinus. Und was er eben macht, ist, dass er dann auch in den weiteren Ausführungen, er verdammt alles, was irgendwie mit Grausamkeit, mit Eroberungssucht, mit anderen niederen Motiven zu tun hat, wirtschaftlichen Interessen. Ja, der Feldherr sagt, er soll Blutvergießen vermeiden, er soll dafür sorgen, dass der Krieg in einem Geist der Geduld und des Wohlwollens geführt wird. Kriegsgefangene und Besiegte haben Mitleid verdient. Also er gibt ganz viele Anweisungen, wenn ein Christ jetzt da ist, wie geht man dann damit um? Zitat, nur ein Krieg, der mit einer solchen Einstellung geführt wird, kann dann dazu beitragen, den Gegner zu läutern und eine Gemeinschaft zu schaffen, die sich der Gerechtigkeit annähert. Ich habe uns das mal ausgeführt, weil da einige interessante Gedanken drinne sind. Es ist unglaublich komplex und auch schwierig, die Kriterien aufzustellen. Jeder hat seine Sichtweise auf einen Krieg. Ja, wir haben uns eben kurz mit Hansi unterhalten, er hat gesagt, wie die Amerikaner dieses ganze Thema verstehen. Ja, da hat wahrscheinlich jeder Zweite irgendwie eine Pistole da bei sich unter dem Kissen liegen. Und im Fernsehen, bei den christlichen Sendern, da wird immer wieder für die Soldaten gebetet und vieles mehr. Also da gibt es eine ganz, ganz bestimmte Sichtweise, bei den Mennoniten eine ganz bestimmte Sichtweise. Und hier bei Augustinus, auch wenn man dem einen oder anderen Punkt zustimmen kann, ist es, glaube ich, praktisch recht schwierig, die Komplexität eines Krieges durchschauen zu können als normaler Bürger. Woher weiß ich persönlich, was irgendwo hinter verschlossenen Türen besprochen wurde, wo vielleicht Grenzüberschreitungen waren? Ja, ich glaube, wir wissen so gut wie gar nichts. Wer legt die Kriterien fest und bewertet, ob die Voraussetzungen für einen gerechten Krieg wirklich vorliegen oder nicht? Ja, ich glaube, wenn es ganz, ganz klare Trennlinien geben würden, das ist gerecht, das ist nicht gerecht, dann würde man etwas klarer sehen, aber das gibt es eben nicht. Und trotzdem ist der Gedanke, wie gehen wir Christen jetzt ganz konkret damit um? Ja, können wir einfach sagen, nein, wir überlassen das Feld des Krieges komplett den Nichtchristen und gehen quasi dann in einem missionarischen Auftrag auf die Straße und verkündigen den Frieden Jesu? Oder tragen wir auch eine Mitverantwortung? Tragen wir nicht auch eine Verantwortung, wenn wir nicht in den Krieg ziehen, dass dadurch vielleicht Menschen sterben, wenn beispielsweise Deutschland angegriffen wird? Hier fallen auf einmal Bomben über Espelkamp. Ja, es ist komplex. Von daher, wie gehen wir als Christen ganz konkret damit um? Würden wir ganz konkret flüchten? Ja, vielleicht ins Nachbarland, nach Belgien, nach Spanien, wohin auch immer, wie wir es jetzt ganz konkret aus der Ukraine erleben. Oder welche Möglichkeiten gibt es? Ich möchte zum Ende hin einige ganz konkreten Überlegungen uns mit auf den Weg geben, wie wir mit dem Thema umgehen können. Das erste ist das Grundgesetz in Deutschland. Ja, wir leben in einem Staat, wo eben in der Präambel des Grundgesetzes ganz klar davon die Rede ist, von der Verantwortung vor Gott und den Menschen geht es eben in dem Grundgesetz. Und da sind eben auch die Rechte von uns Bürgern eben festgelegt. Und da heißt es im Artikel 4, geht es um die Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit. Da heißt es, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Und ich bin dankbar, dass es da so drin steht. Hier wird uns Religionsfreiheit gewährt. Und jetzt geht es darum, wie gewichten wir auch dieses Thema in unserem Glauben. Ja? Und ganz schnell ist man da eben auch bei der Frage des Gewissens. Dann heißt es etwas später in Absatz 3, wo es auch um die Würde und Einzigartigkeit der Staatsbürger geht, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Also niemand darf gezwungen werden. Ich weiß nicht, wie es in der Ukraine aussah vor dem Krieg. Jetzt ist es so, dass sie tatsächlich in die Dörfer gehen und dass die Männer eingezogen werden, dass sie gezwungen werden in den Krieg. Ich erlebe das bei der Familie, die bei uns wohnt, dass sie sich dann immer verstecken. Das spricht sich dann in dem Dorf dann rum, wenn die dann wieder kommen. Und die Männer, die verstecken sich dann alle, bis sie wieder weg sind. Hier ist es so geregelt, keiner darf zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Dann im Artikel 12 des Grundgesetzes, wo es dann um die Wehr- und Dienstpflicht geht, heißt es, Männer können zum vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Das Nähere regelt ein Gesetz. Also hier auch wiederum dieses aus Gewissensgründe kann der Dienst mit der Waffe verweigert werden. Und jetzt wieder die Frage, und da bin ich sehr dankbar, weil jeder auch da seine Glaubensüberzeugungen hat. Wie sollen wir uns zu diesem Thema verhalten? Woran sollen wir uns orientieren? Worauf soll ich meine Entscheidung ganz persönlich gründen? Und da ist mir am allerwichtigsten, das Wort Gottes zu nennen. Ja, ein Christ, jeder von uns hat sich als allererstes am Wort Gottes zu orientieren. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Ja, was wäre ganz konkret meine Motivation? Beispielsweise, es ist kein Krieg, mich als Soldat verpflichten zu lassen. Ja, was treibt mich an? Was ist in meinem Herzen, dass ich diesen Wunsch in mir trage? Und dann stellt sich auch die Frage, bin ich wirklich stark genug im Glauben verwurzelt, um auch da Salz und Licht für Jesus zu sein? Ganz oft wird man da vom Glauben weggezogen und ist eher dann von Gott weiter entfremdet, als dass man da vielleicht Licht und Salz ist. Und ich glaube, die Ukraine nochmals zeigt die Spannung sehr stark. Ja, viele Christen, viele Pastoren aus den Gemeinden, sie sind nicht im Kampf gegen Russland. Andere Christen wiederum haben sich ganz bewusst entschieden, ihr Land zu verteidigen und eine Entscheidung, die sie mit ihrem Gewissen sicherlich getroffen haben, wo sie sich sicherlich viele, viele Gedanken gemacht haben, was bedeutet es ganz konkret. Ich ganz persönlich, ich kann die Position der Mennoniten sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube, ich trage in meinem Herzen auch ganz, ganz viele pazifistische Gedanken, Friedensgedanken. Das ist das, was ich wirklich in meinem Herzen habe. Aber ich würde meine Sichtweise trotzdem nicht als absolut setzen und sagen, das ist die einzige Sichtweise, wie man das Thema verstehen kann. Ja, können wir alle Verantwortung auf Nichtchristen überwälzen? Oder sollen wir vielleicht doch in dieser Frage der Obrigkeit untertan sein? Ich glaube, ein zweites, und da müssen wir eben das Wort Gottes befragen, ein zweites ist eben das Gebet. Kriegsdienst ja oder nein, das muss durchbetet sein. Auch wenn ich vielleicht als Sanitäter oder anderes dann da bin, das muss durchbetet sein. Was passiert, wenn man in ein Kriegsgebiet geschickt wird und sieht da das ganze Leid, die ganze Verwüstung, sieht da die ganzen Abgründe der Menschheit, was sich da alles auftut? Was geschieht, wenn man von einer Waffe Gebrauch macht? Kann man das mit dem Glauben vereinen? Würde man damit überhaupt klarkommen können? Ich glaube, das Gebet ist eine große Hilfe, sich klar zu werden, was sind die eigenen Motive? Was ist das, was Gott ganz konkret von einem in so einer, vielleicht auch in einer Notsituation möchte? Ja, Gott muss die zentrale Rolle spielen. Und für mich eben der vierte Punkt ist das Gewissen. Ja, jede Gewissensentscheidung bringt gewisse Konsequenzen mit sich. Ja, wenn ich Gewalt ausübe, hat es Konsequenzen. Wenn ich Hilfe unterlasse, so kann es genauso gewisse Konsequenzen haben. Ja, wie gehe ich damit um? Ja, für viele, wahrscheinlich auch von hier, ist der Dienst an der Waffe etwas, wo sie sagen würden, für mich auf gar keinen Fall. Und ich kann das persönlich sehr gut verstehen. Ich persönlich könnte auch keinen Dienst an der Waffe tun. Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Ich habe mich aber nicht in der Tiefe persönlich damit auseinandergesetzt, aber ich glaube nicht, dass ich das könnte. Aber da gibt es vielleicht den Kfz-Mechaniker, da gibt es vielleicht den Sanitäter, da gibt es vielleicht andere Aufgaben, die bewältigt werden müssen. Könnte man das? Wie gehe ich damit um, wenn ich im Krieg jemanden töte? Mache ich mich ihm gegenüber schuldig? Diese Frage, glaube ich, muss ich mir selber beantworten. Greife ich nicht ein, werden vielleicht unschuldige Zivilisten getötet, mache ich mich da auch schuldig? Die Frage muss ich genauso ein Stück weit beantworten. Und ich glaube, es ist ein Ringen. Es ist ein Ringen, wie kann ich mich so verhalten, dass ich dem Willen Gottes so nah wie möglich komme. Es gibt Situationen, glaube ich, aus denen man nicht anders vielleicht auch rauskommt, als durch eine Verstrickung von Gewalt. Ja, wenn es irgendwelche Terroranschläge gibt. Ich erinnere mich, in der Ukraine, als da auch viele, viele eingekreist wurden, Soldaten von anderen, ja, wie geht man damit um? Es ist schwer. Ich glaube, die Bilder sind uns vielleicht noch vor Augen. Und da gilt es abzuwägen, womit mache ich mich weniger schuldig? Ja, und da immer mit der Frage, gibt es keine andere Lösung? Kann man nicht doch irgendwie Friedensstifter sein in so einer Situation? Ich denke, ein Bonhoeffer, also ich schätze Bonhoeffer unglaublich sehr, ein brillanter Theologe, ein unglaublicher Denker, der von guten Mächten das Lied geschrieben hat, der wirklich uns Christen geprägt hat, aber er hat das Unrecht gesehen, das Hitler getan hat, wie Millionen Menschen getötet wurden, vergast wurden. Er hat keinen anderen Ausweg gesehen, sicherlich nach viel Beten und Ringen, dass er sich dann an diesem Anschlag gegen Hitler beteiligt hat. Allerdings nicht leichtfertig und ich glaube auch nicht ohne großen Kampf. Ja? Millionen Menschen mussten unschuldig sterben. Ja, kann ich wie Bonhoeffer einen militärischen Angriff rechtfertigen, wenn es von einem Tyrannen befreit, wie einem Adolf Hitler beispielsweise? Die Frage auch da immer, geht es wirklich darum oder geht es um ganz andere Fragen, vielleicht um wirtschaftliche Fragen? Und es ist eben das Dilemma, glaube ich, auch der heutigen Zeit, wenn man sich die Kriege weltweit anschaut, dass viele Kriege unter einem bestimmten Vorwand angefangen werden. Aber die eigentlichen Interessen, die liegen viel, viel tiefer. Da geht es ganz, ganz oft auch um wirtschaftliche Interessen. Und inwiefern lassen wir Christen uns da mit reinziehen? Und nehmen wir mal das allerschlimmste Szenario, das ich mir so vorstellen kann. Ja, ich bin Soldat und ich stehe einem anderen Soldaten gegenüber, von dem ich ganz genau weiß, er ist wiedergeborener Christ. Er ist reingewaschen durch das Blut des Lammes. Wir werden uns eines Tages im Himmel sehen und man steht sich mit der Waffe gegenüber. Wie gehen wir damit um? Und vielleicht, wenn ich nicht reagiere, müssen andere vielleicht sterben. Ja, es ist ein unglaubliches Dilemma, in das man sich da begeben kann. Wie geht man damit um? Ich persönlich, ich könnte es nicht tun und ich würde es nicht tun, aber, und das ist mein Fazit, ich glaube, es ist wichtig, in der Auseinandersetzung dieser Frage immer wieder vor Augen zu haben, was ist unsere erste Berufung? Wir sind berufen, Friedensstifter zu sein. Ja, wir sollten die Frage nach dem Kriegsdienst nicht auf die leichte Schulter nehmen, da geht es nicht um Waffen, um Abenteuer, um was erleben oder sonst irgendetwas, sondern es geht um existenzielle Fragen, wo es wirklich um die Abgründe der Menschen geht. Und wir sind zum Frieden berufen, da brauchen wir die Prüfung durch das Wort Gottes, da brauchen wir unglaublich viel Gebet, da brauchen wir viel, viel Weisheit, ein Abwägen vieler verschiedenen ethischen Fragen, die sich dann damit stellen. Und dann glaube ich aber in allerletzter Konsequenz muss jeder für sich selber eine Entscheidung treffen, aber unter dem Sieb des Wortes Gottes, unter viel, viel Gebet, unter dem Stellen vieler Fragen und einem großen Ringen mit Gott, kann ich das? Habe ich diese Freiheit auch von Christus, durch Christus? Und dann ist es eine Frage aus meiner Sicht auch des Gewissens. Kann ich da das Licht für Jesus hochhalten? Ich bin mir völlig bewusst, dass es vielleicht auch hier einige gibt, die diese Frage auch anders beantworten würden, es vielleicht auch anders sehen. Aber egal an welcher Stelle, glaube ich, wir stehen, es bleiben immer gewisse Spannungen offen, wenn man sich mit dieser Frage auch auseinandersetzt. Ja, von daher prüft alles, auch das, was ich gesagt habe, das ist meine derzeitige Erkenntnis, wie es aussieht, wenn wir hier ganz konkret Krieg erleben. Ich glaube, dann reflektiert man vielleicht doch nochmal einen Tick tiefer die eine oder die andere Frage. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist so der Stand meiner Erkenntnis. Amen. Ja, dann möchte ich jetzt alle, die im Livestream sind, nee, jetzt noch nicht. Ihr dürft noch gerne teilhaben an dem nächsten Lied. Ist es das Friedenslied? Ja, wenn Friede mit Gott. Also lasst euch das Lied nicht entgehen, dass diese Spannung auch ein Stück weit aufgelöst wird und anschließend euch dann Gottes Segen. Und hier gehen wir dann zum Gebet über.